Wir haben einen enormen Predigtext, wo sehr viel drin ist. Ich lese ihn einfach mal. 1. Petrus 3, 8 bis 17. Endlich aber seid allesamt gleichgesinnt, mitleidig, brüderlich, barmherzig, demütig. Vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheltwort mit Scheltwort, sondern segnet vielmehr, weil ihr dazu berufen seid, auf das ihr Segen erbt. Denn wer das Leben liebt und gute Tage sehen will, der hüte seine Zunge, dass sie nichts Böses rede, und seine Lippen, dass sie nicht betrügen. Er wende sich ab vom Bösen und tue Gutes. Er suche Frieden und jage ihm nach. Denn die Augen des Herrn sehen auf die Gerechten und seine Ohren hören auf ihr Gebet. Das Angesicht des Herrn aber sieht auf die, die Böses tun. Und wer ist, der euch schaden könnte, wenn ihr dem Guten nacheifert? Und wenn ihr auch leidet um der Gerechtigkeit willen, so seid ihr doch ewig selig. Fürchtet euch nicht vor ihrem Drohen und erschreckt nicht, heiligt aber den Herrn Christus in euren Herzen. Seid alle Zeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Und das mit Sanftmut und Ehrfurcht. Und habt ein gutes Gewissen, damit die, die euch verleumden, zu Schanden werden, wenn sie euren guten Wandel in Christus schmähen. Dann ist es besser, wenn es Gottes Wille ist, dass ihr um guter Taten willen leidet, als um böser Taten willen. Also, liebe Schwestern und Brüder, vielleicht geht es Ihnen so wie mir. Ich staune immer wieder, wie die Schriftsteller der Bibel wahnsinnig vieles in kurzen Worten sagen konnten. Da könnte man ja 3, 4 Predigten halten. Und seien Sie bitte nicht deprimiert, seien Sie bitte nicht traurig, wenn Sie spüren, dass Sie bloß einen kleinen Teil von dem aufnehmen können. Das geht ja mir ebenso. Wir sind Schüler, ABC-Schützen, ein Leben lang am göttlichen Wort. Wir haben immer erst gerade angefangen oder noch gar nicht angefangen. Wir sind vor dem ersten wirklichen Anfang. Das merke ich an diesem ungeheuren Text. Aber es ist besser, einiges jedenfalls zu unterstreichen, sich einiges zu merken, als ihn gleich liegen zu lassen und zu dem Banalen, das uns jeden Tag umgibt, zurückzukehren. Deswegen will ich hier einiges unterstreichen. Gleich zum Anfang geraten wir, wenn wir nicht aufpassen, in eine Stolperfalle. Da heißt es, seid alle Zeit, allesamt gleichgesinnt. Wenn man da einen Punkt macht und nicht weiterliest, kommt ein Quatsch heraus. Dann klingt das so im Gleichschrittmarsch, gell? Gleichschaltung. Das war die Art der Diktaturen und ist bis zum heutigen Tag nicht der Art Jesu. In der Gemeinde Jesu gibt es viele Leute, die manches verschieden ansehen. Es gibt ja auch unter Ihnen hier viele Leute, die Verschiedenes erfahren jeden Tag und ihre Erfahrung einbringen. Und wenn wir diese verschiedenen Auffassungen, diese verschiedenen Sichtweisen uns gegenseitig sagen, tun wir was Gutes einander. Deswegen also bitte nicht im Gleichschritt Marsch, und das ist dann die christliche Gemeinde, das können ganz andere, das ist unsere Art nicht. Im Sinne Jesu darf jeder sagen und denken, was er denkt und sagt, uns dem anderen sagen. Aber seid einig, nämlich in was? Dass wir mitleidig, brüderlich, barmherzig, demütig sind. Was heißt mitleidig? Das meint, dass ich darüber nachdenke, was der andere, vielleicht der, der sich jetzt so unmöglich verhält, was der gelitten hat und was er jetzt noch leidet und warum er das jetzt so sagt. Er hat das und das durchgemacht. Darüber nachdenken. Wissen Sie, wenn ich darüber nachdenke, was gewisse Leute und viele Leute, zum Beispiel im Mittelmeer, in diesen Wochen und Tagen mitgemacht haben und mitmachen, welche Gefahr, welche Angst, welche Frage, ob sie überhaupt noch irgendwo landen und wo sie landen oder hier auf dem Meer verhungern, dann werde ich das, was andere, die den starken Mann spielen, sagen, nicht einfach nachplappern. Und ich werde auch nicht das nachplappern, was ich in dieser und jener Illustrierte lese oder in dieser und jener Zeitung als Balkenüberschrift. Das gehört sie für uns Christen nicht. Da sind wir Christen, es hätte ich fast gesagt, uns zu gut dafür. Wir denken von Christus her mitleidig. Ich denke, dass den starken Mann heute spielen und dann hoffen, dass sie gewählt werden, dass sie nicht stark sind. Die sind erbärmlich schwach und kaschieren das durch das, dass sie den starken Mann spielen. Versetz dich in die Hand des anderen. Ich muss immer wieder dran denken, dass das berühmte Gebot der Nächstenliebe, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, ganz wörtlich so heißt, liebe deinen Nächsten, Punkt, er wie du. Er ist ein Mensch wie du. Versuche jedenfalls, dich in ihn hinein zu versetzen und dann wirst du ihn lieb haben. Und es wird ihm gut tun. Liebe deinen Nächsten eher wie du. Und sei brüderlich, ich würde auch sagen schwesterlich. Freilich, jeder, der Brüder hat, jeder, der Schwestern hat, selber ein Bruder ist oder eine Schwester ist, weiß, dass seit Kain und Abel es in den Familien Bruderkriege gibt, die oft hart sind und keineswegs nur die Liebe, die Brüder bestimmt, sondern da ist oft was ganz anderes unterwegs. Aber wozu haben wir Brüder? Ich habe meinen verloren, als er 25 war. Da denke ich oft dran. Vor 49 Jahren war das. Wozu haben wir Brüder? Dazu, dass wir zueinander halten, dass jeder weiß, mein Bruder, meine Schwester, mag dies und jenes sein, wir halten zusammen, auf die ist Verlass, die hält zu mir und ich halte zu ihr. Seid brüderlich, wir nennen einander Brüder und Schwestern. Jedenfalls haben die das im Kirchenkampf gemacht und ich lese gerade dauernd die Briefe von denen, lieber Bruder so und so, liebe Schwester so und so. Seien wir es auch, Brüder, seien wir Schwestern, da helfen wir uns gegenseitig. Dazu sind wir berufen als Christen. Es ist erbärmlich, es ist traurig. Wenn wir leben nach dem Wort, sollte ich meines Bruders Hüter sein. Das ist peinlich. Das ist ein Rückschritt sondersgleichen. Seid barmherzig. Wenn mich einer fragen würde, was denn eigentlich der Kern des Alten Testamentes ist, dann würde ich nicht, wie manche Journalisten geschwind sagen, Auge um Auge, Zahn um Zahn, Quatsch, Blödsinn. Das ist ganz am Rande. Der Kern des Alten Testamentes ist der Psalm 103. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Den Rest können Sie vielleicht auswendig. Er wird nicht immer hadern und zornig sein und so weiter, sondern soweit der Himmel über der Erde ist, lässt er seine Gnade walten über denen, die ihn fürchten und so weiter. Das ist der Kern des Alten Testamentes. Und das ist auch der Kern des Neuen Testamentes. Und wenn das stimmt, was Jesus sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Dann heißt das, dass wir in der Art, wie Jesus Menschen an sich heranließ, wie er mit ihnen umging und an der Art, wie er sich für sie eingesetzt hat bis zum Äußersten, bis zum Kreuz, sein Kostbarstes, sich selbst, sein Leben ihnen gab, dass wir an dieser Art sehen, wer Gott ist. Durch ihn, nur durch ihn, nicht durch unsere Fantasien, unsere Gefühle, Wunder was, sondern durch ihn, durch Jesus. In ihm hat Gott sich verkörpert, dass er für uns anschaulich, hörbar, fast greifbar, sichtbar wird. Seid barmherzig, wie unser Vater barmherzig ist. Und in alledem heißt es, seid demütig. Ja, demütig sein. Meine Kameraden im Studium haben oft spöttisch gesagt, der und der ist demütig. Sie wollten sagen, der lebt nach dem Motto, auf unsere Demut lassen wir nichts kommen. Peinlich, wenn die Demut zum Werk wird, peinlich. Aber im guten Sinn demütig sein. Das heißt, dass ich in allem weiß, ich stehe vor Gott. Und in allem weiß, er sagt das entscheidende Wort, nicht ich, nicht der andere, nicht Wunderwehr. Er sagt das entscheidende Wort. Demütig sein heißt, Gott, vergib mir, ich habe eben erst angefangen, Christ zu sein. Du siehst, was da alles fehlt, was ich dir und den anderen schuldig bleibe. Demütig sein heißt in dem Sinn vor Gott stehen und dann auch vor den anderen stehen. Seid demütig. Und dann kommt der Petrus auf die Zunge zu sprechen. Ich weiß nicht, ob Sie das dritte Kapitel aus dem Jakobusbrief kennen, wo der Jakobus mal kurz einen Exkurs über die Zunge macht des Menschen. Und er sagt zum Beispiel, die Zunge ist so ein kleines Glied, man sieht sie meistens gar nicht und bestimmt so viel. Er sagt, die Zunge ist wie bei einem Schiff das Steuerruder. Das ist da unten im Wasser drin, das sieht man gar nicht, winzig klein, aber es bestimmt den Kurs des Schiffes. Oder er sagt zum Beispiel, die Zunge ist wie ein Funken im Wald, aus dem Funken kann ein Waldbrand werden. Und dann stehen sie da mit ihren Löschfahrzeugen und der kommt riesengroß wie eine Lawine über den Wald und dann leider nicht mehr bloß über den Wald, sondern auch über die, die in der Nähe des Waldes wohnen. Die Zunge kann ungeheuer viel ausrichten. Und deswegen kann ich es gut verstehen, dass Leute, die vielleicht vom Christentum wenig wissen, dass die gelegentlich sagen, auch dort und dort hinschreiben, Denken einschalten, bevor man redet. Gut, das heißt für uns Christen, vor Jesus Christus bedenken, was wir sagen. Als ich 11 war, ein Jungschaler, du warst wahrscheinlich auch dabei, gell? Da hat der Heinz, unser Jungschalleiter, uns den Vorschlag gemacht, Ich habe es wahrscheinlich schon mal erzählt, es beschäftigt mich, je älter ich werde, den Vorschlag gemacht, wir sollten auf den Pappkarton schreiben, was würde Jesus dazu sagen, und sollten das über unser Bett hängen. Das habe ich natürlich nicht gemacht. Ein Jungscharler tut nie, was ein Jungscharleiter sagt. Aber er hat das innerlich in mir befestigt. Gell? Was würde Jesus dazu sagen? Und dann aus diesem Denken raus reden. Dann wird die Zunge einem anderen gehorchen und nicht dem bösen Ich, das nur drauf losredet, drauf losplappert. Wende dich ab vom Bösen und tue Gutes. Ich möchte Ihnen den Ratschlag weitergeben, wenn Sie einen Menschen erleben, der sich unmöglich verhält, wo Sie sich wundern, sagen Sie jetzt nichts Böses über ihn. Tun Sie ihm was Gutes. Dem hat schon wahrscheinlich lange Zeit keiner mehr was Gutes getan. Das kennt er gar nicht. Deswegen redet er so bitter, so zynisch, so unmöglich. Tun Sie ihm was Gutes. Wende dich vom Bösen ab. Der kann sagen, was er will. Er ist ein Mensch, für den Gott sein Innerstes hergibt, für den Jesus ans Kreuz ging. Er ist einer, der dir gegeben ist, dass du ihm etwas Gutes tust, was immer es sei. Suche den Frieden. Der Friede liegt nicht auf der Straße. Der Friede ist alles andere als eine Selbstverständlichkeit. Der Friede ist wie ein scheues Reh. Das springt davon, das flieht uns, weil wir so anders sind. Und da kommt es darauf an, dass man den Frieden sucht von Herzen, gerade dort, wo der Streit, wo es böse zugeht, wo das alles die Szene beherrscht. Suche den Frieden wie ein scheues Reh. Und dann tu das. Tu wirklich das, was dem Frieden dient. Ich muss oft an meine Mutter denken. Ich glaube, einige kannten sie noch. Sie wohnte da im Altvaterweg. Ich bin gerade an ihrem Haus vorbeigefahren. Meine Mutter hat oft auch mir besonders gesagt, der Weg zur Hölle ist mit guten Vorsätzen gepflastert. Das heißt, lieber Sohn Paul, wenn du wieder eine tolle Idee hast, das und das sollte man machen. Mosot, Mosot, Mosot. Gell? Und schon ist es vergessen. Man freut sich an dem schönen Gedanken, der ist wie ein Lagerfeuerle, an dem man sich wärmt. Und schon ist er weg. Aber es klingt primitiv, aber es ist so. Der Gustav Werner hat recht, wenn er sagt, was nicht zur Tat wird, hat keinen Wert. Ist null und nichtig. Tu's. Und tu's bei Zeiten. Tu's, solange du noch es kannst. Und bevor du es vergessen hast. Tu's, was dir durch den Kopf geht, was man jetzt Gutes dem und jenem Menschen tun könnte. Und bei allem, Gott sieht auf die Gerechten. Die Gerechten sind nicht die Selbstgerechten. Gewiss nicht. Sondern die Gerechten sind die, die in ihrem Leben der großen, gewaltigen Liebe Gottes wenigstens ein bisschen gerecht werden wollen. Das sind die Gerechten in der Bibel. Gott sieht auf die Gerechten, das ist äußerst erfreulich. Gott passt auf dich und mich auf. Er sieht das und jenes, was du jetzt nicht siehst. Und sagt es dir. Und jetzt kommt es darauf an, dass ich in mir das Sensorium für das, was Gott mir sagt, nicht abtöte und nicht beiseite lasse, sondern dass ich dieses Sensorium als etwas, was vielleicht das Kostbarste in uns ist, was unser Gewissen wirklich prägen will, dass ich dieses Sensorium lebendig erhalte als mein kostbarstes. Da spricht er zu mir. Und dann heißt, und er sieht auch die, die Böses tun. Das heißt, ganz still am Rande, aber auch, und das finde ich gut, bei uns Menschen sagt man, im Dunkeln ist gut munkeln. Und bei uns Menschen geschieht vieles hinterum. Hählinge. Das ist ein Problem. Und es geschieht auch viel Böses, viel, was das Licht scheut. Und die Zeitungen sind dann irgendwann voll mit Skandalen, dass das und jenes aufgedeckt wurde und dass der gerade noch der große Herr war, jetzt, fast ins Gefängnis kommt oder doch oder nicht oder sonst was. Gott sieht alles, auch das, was wir nicht tun oder fragwürdig tun oder im Dunkeln munkeln, er sieht's. Und dieser Gedanke, dass Gott alles sieht, ich habe schon viele Menschen erlebt, die sagten, das sei ja beängstigend, das darf man Kindern nicht sagen, das sei ja furchtbar, das sei ja Gott wie ein Gespenst. Ich sehe das heute anders. Je mehr ich erlebe, dass gelogen und betrogen wird und dass all Augenblick irgendwas aufliegt, hoffentlich aufliegt, desto tröstlicher ist es mir, dass Gott alles sieht. Ich sehe nicht alles, oh liebe Zeit. Ich sehe das Winzigste. Aber Gott sieht alles. Das ist mir ein großer Trost. Er sieht's nicht wie ein Gespenst, aber er sieht's unbestechlich. Er sieht's verständnisvoll, aber er sieht's. Es geht nicht an ihm vorbei. Und jetzt kommt es darauf an, dass Sie und ich so leben, dass wir wissen in jedem Augenblick, Gott sieht es, auch meine Gedanken, auch meine Gefühle. Und ich denke, er hört auch das, was ich ihm sage. Deswegen hat Beten einen Sinn. Ich muss in diesen Tagen besonders denken an ein kleines Detail, das mich oft beschäftigt hat. Im Jahr 1946, nach der großen, gewaltigen Katastrophe, nach dem Zweiten Weltkrieg, kam der in meinen Augen große Denker und Theologe Karl Barth, den man 1935 rausgeschmissen hat aus Deutschland, der kam jetzt nach 11 Jahren als erster Schweizer wieder zurück und fuhr durch Deutschland in einem amerikanischen Jeep und hat hier und da und dort, auch in Stuttgart, Vorträge gehalten über Christengemeinde und Bürgergemeinde und wollte uns Deutschen Grundlinien geben für eine neue politische Ethik, weil wir die wirklich nötig hatten nach all dem. Und da hat er unter anderem alles gemessen am Licht Jesu Christi. Was kann in seinem Licht bestehen, was nicht? Und da jetzt eine winzige Kleinigkeit draus, hat er unter anderem gesagt, er sei deswegen, weil Christus das Licht der Welt ist und was vor ihm nur bestehen kann, was im Licht geschieht, sei er gegen jede Geheimpolitik. Ich habe es noch im Ohr, wie in meiner Studienzeit alle möglichen Leute darüber gespottet haben. Der Schweizer Karl Barth, der ist ja naiv, hat ja keine Ahnung. Sogar Kollegen, sogar sehr berühmte Kollegen, ich sage jetzt keine Namen, haben öffentlich gespottet und der ganze Hörsaal hat gelacht. Ich lache da nicht. Je mehr ich merke, dass in der Politik die Geheimpolitik eine gewaltige, zunehmende Rolle spielt und die Geheimdienste hier und da und dort sind, ob das nun der russische oder der amerikanische oder der deutsche ist oder irgendein anderer, dass die Geheimdienste eine gewaltige Rolle spielen und dass uns immer mehr zur Gefahr wird, desto mehr denke ich dran, dass damals Bahr zum Gelächter vieler Deutscher gesagt hat, nur das, was im Licht Christi, im Licht bestehen kann, nur das ist christliche politische Ethik. Es ist wohl kein Zufall, dass wir gerade heute immer wieder anders denken. Und dann kommt hier einiges übers Leiden in der Nachfolge Jesu Christi. Ich habe mich einfach entschlossen, darüber nichts zu sagen. Warum? In den letzten Monaten und Wochen habe ich über 500 Briefe gelesen, die meisten aus der Zeit des Dritten Reiches, und habe nochmal ganz neu den sogenannten Kirchenkampf studiert und habe gesehen, was die damals erlitten haben, um Jesu Christi willen. Einige ganz besonders. Ich versuche gerade ein Buch zu schreiben über eine Frau mit 6 Kindern, die das enorm erlitten hat. Gelitten um Christi willen. Ihr Mann im KZ ermordet und. Da sind die paar Nadelstiche. Das, was wir gelegentlich ein bisschen wegen unserem christlichen Glauben erleiden. Null und nichtig ein Nasenwasser. Und aus diesem Grund sage ich zum Thema Leiden um Christi willen hier heute gar nichts, weil wir da gar nicht mitreden können. Einer wie ich, 41 geboren, ja liebe Zeit, wir leben im Reservat, die schlimmsten Jahre des Dritten Reiches, habe ich verschlafen, selig verschlafen als Baby und nachher nie eine Diktatur, nie Christenverfolgung, im Gegenteil. Du liebe Zeit, was haben wir schon erlitten um Christi willen? Also ich schweige da, kann jeder drüber nachdenken, wie er will. Etwas anderes ist mir sehr wichtig hier geworden. Seid alle Zeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Und das mit Sanftmut und Ehrfurcht. Für mich heißt das nicht, seinen Glauben auf den Lippen, auf der Zunge tragen und dauernd nur Christliches zu sagen. Durchaus nicht. Aber wenn der eine dich fragt oder du spürst, dass er dich fragt, er dich innerlich fragt, warum bist du trotz allem, trotzdem du nicht naiv bist, trotzdem du manches denkst, warum bist du trotz allem als kritischer Mensch letztlich ein Optimist? Warum bist du kein Zyniker? Warum hoffst du, wo du doch siehst, wie vieles läuft? Warum? Und wenn du das spürst, sag's ihm. Sag ihm, dass du an Jesus Christus hängst. Sag ihm, dass du in Jesus Christus siehst, wer Gott ist. Und sag ihm, dass du an einen Gott glaubst, der uns nicht im Stich lässt. Zu dem wir nicht umsonst beten. Der für uns alles gibt und der es mit uns recht machen wird. Und sag ihm auch, was im Psalm steht, die Erde ist des Herrn und was darinnen ist, der Erdboden und die darauf wohnen. Und das heißt, die Erde gehört nicht denen, die den Herrn spielen und auf dem dünnen Eis herumtrampeln. Denen gehört die Erde nicht und die das nachmachen. Sondern die Erde ist Gottes und Gott wird sich diese seine Erde, die ihm gehört, nicht aus der Hand winden lassen, von niemandem. Sag ihm, dass das dir Hoffnung gibt und zeig's ihm, dass diese Hoffnung dich dann doch belebt, trotz allen Schwierigkeiten und dein tägliches Werk, was du tust, bestimmt und dass du kleine Mosaiksteinchen der Hoffnung schaffen willst und dafür lebst. Sag's ihm, aber sag's ihm mit Sanftmut und Ehrfurcht, also nicht rechthaberisch, nicht so von wegen ich bring's und nicht respektlos. Der, der ganz anders denkt, achte ihn, respektiere ihn, ehre ihn durchaus, aber das soll dich nicht dazu bringen, dass du bloß noch schweigst, dass du das Entscheidende dem anderen vorenthältst, sondern sag ihm in aller Ruhe, an was du glaubst. Sei, und bitte Gott darum, dass du es sein kannst, im besten Sinn ein bekennender Christ. Amen.